Diese Folge wird euch präsentiert von SRAM. Mit dem GPS-Radcomputer Hammerhead Karoo nutzt ihr die volle Integration des SRAM-Ökosystems. Dank der Kommunikation zwischen Computer, Schaltung und den ZIP-Laufrädern behaltet ihr den Status aller Komponenten wie Ladestand, Übersetzung oder Luftdruck im Blick und könnt euch voll auf euer Training fokussieren. Und als Hörerin bzw. Hörer unseres Podcasts bekommt ihr beim Kauf eines Hammerhead Karoo einen Hammerhead Pulse Code kostenlos dazu. Geht dazu jetzt auf hammerhead.io, legt den Hammerhead Karoo sowie den Hammerhead Pulse Code in euren Warenkorb und nutzt beim Bezahlen den Code ROADBIKE-HRM. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Wir schreiben das Jahr 2026 und natürlich wird, wie eigentlich auch schon in den letzten Jahren in der Bike-Industrie, mit den Begriffen Aero, Endurance, Comfort, Allroad, Gravel, Race Gravel und was es da nicht alles für Begriffe gibt, die manch einer sich vielleicht beim Scrabble irgendwie erst ausgedacht hat, um sich geworfen wird. Wir wollen aber heute mal darüber sprechen, braucht's eigentlich diese ganzen Feinableger des Rennrads / Gravelbikes oder kann man nicht einfach sagen, okay, es gibt ein Rennrad, es gibt ein Gravelbike und damit kann man Rennrad fahren gehen und damit kann man Gravel fahren gehen. Dazu begrüße ich meine Kollegen Christian und Felix am Mikrofon. Hi, ihr beiden.
Morgen, hallo, grüßt euch.
Hallo zusammen.
Jungs, seid ehrlich, wie viele Räder besitzt ihr? Fangen wir mal mit der einfachen Frage an.
Moment, ich muss noch zählen gehen. Grob gesagt, also was Rennräder, also nehmen wir jetzt mal alle Räder mit Rennbügel. Oder?
Ja, also kein Stadtrad und sondern wirklich sportliche Räder.
Dann bin ich, glaube ich, bei 5. Ja, obwohl, ja, wenn es mit Rennen 6, aber eigentlich 5.
Mhm. Felix?
Wieso hat dein Stadtrad keinen Rennlenker? Das ist meine erste Frage an Christian mal. Viel zu viele, wenn ich meinen Kindern und meiner Frau Glauben schenken darf. Also genau kann ich das nicht beziffern.
Okay. Also bei mir sind es 3, wobei ich sagen muss, 2 Rennräder. Klingt jetzt wirklich langweilig. 3, hätte man fast mehr denken können. Nee, tatsächlich, also ein Rennrad, was ich als Rennrad in dem Sinne im Gebrauch habe, dann habe ich noch mein altes Rennrad, also den Vorgänger, was ich aber nur noch auf der Rolle fahre, weil wenn es voll geschwitzt wird, das hat noch eine mechanische Gruppe, da sind die Komponenten, ist es nicht ganz so schade drum. Und ich habe ein Gravelbike und damit mache ich eigentlich alles und habe mich schon manchmal gefragt, boah, ja, braucht man eigentlich noch mehr oder nicht? Und muss eigentlich sagen, also ich bin eher so der Verfechter, das reicht mir eigentlich, ich kann mit den Rädern alles machen, was ich so machen will. Und ich fahre von Rennen hin zu Bikepacking-Trips, hin zu Trainingseinheiten, flachbergig, links, rechts, hoch, runter, eigentlich alles damit. Deswegen vielleicht so die nächste Frage an euch, wonach kauft ihr so eure Fahrräder oder wonach habt ihr sie gekauft? Ist es wirklich so der pure Einsatzzweck? Oder ist es eher das emotionale, oh, das Rad ist so schön, das muss ich haben?
Ich finde deine Herangehensweise sehr interessant und mir völlig unverständlich, dass man ein Fahrrad kaufen sollte, nur weil man es braucht. Oder dass man ein Fahrrad besitzen sollte, nur weil man es verwendet. Also ich glaube, 90% der Fahrräder, die irgendwo in Haus und Keller und Büro und Wohnzimmer und Schlafzimmer und wo auch immer rumstehen die oder hängen, sind jetzt nicht unbedingt bei mir in Benutzung, aber die waren halt mal irgendwann sehr hübsch. Die standen mal vielleicht, als man im Urlaub war, bei einem Flohmarkt rum und dann hat man da so einen alten italienischen oder spanischen oder französischen Renner irgendwo gesehen und da musste man den natürlich mitnehmen, was auch in der Familie schon für viel Freude gesorgt hat. Ihr müsst mal ein bisschen zusammenrücken da hinten, macht mal Platz. Nehmt nicht so viel Gepäck mit. Genau, also das ist, glaube ich, eine etwas andere.
Kinder, ihr braucht kein Zimmer mehr.
Andere Sicht.
Papi braucht ein Fahrradkeller.
Ich glaube, genau, wir müssen also Felix mal irgendwie zu so einer psychologischen Beratung schicken, woran man Freude bei anderen Menschen erkennt. Oder was man als Freude fehlinterpretieren könnte.
Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kaufe Räder, also meint so oft kaufe ich jetzt Gott sei Dank keine Räder, aber es sammelt sich ja dann schon auch an, aber nicht jetzt nach konkretem Einsatzzweck, sondern weil sich halt eine Gelegenheit oder eine spontane Liebesbeziehung da auftut und man sagt, okay, das ist ein, also ich käme nicht auf die Idee, mir extra ein Rad für Flachetappen oder ein Rad für Pässe-Touren oder sonst irgendwas zu kaufen, sondern das hat gefälligst alles zu können. Und kleiner Spoiler, das können die ja auch alle alles. Also man mag nicht für alles immer das ganz perfekte Rad haben, aber natürlich kannst du mit dem Aero-Renner auch Pässe fahren gehen. Also das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das geht nicht. Natürlich geht's. Muss vielleicht ein paar Watt extra aufbringen für die paar hundert Gramm mehr Gewicht, aber du kannst ja alles machen und das holst dann bergab mit der Aerodynamik wieder raus. Also von daher ist das ja alles irgendwie mehr so eine Gelegenheit und Liebesbeziehung statt irgendwie nüchtern nach Einsatzzweck.
Gut, ein paar Ausnahmen gibt's natürlich, ne? Also ich habe mir tatsächlich irgendwann mal, auch nachdem wir mal auf einer Roadbike-Betriebsausflug uns auf einer Radbahn ausgetobt haben, musste ich mir dann tatsächlich mal ein Bahnrad zulegen. Und da muss man ja schon sagen, das ist halt nicht irgendein Rad, das man woanders auch nutzt. Also das nutzt du ja nur auf der Bahn. Es hat keine Bremsen, es hat keine Schaltung. Der Großteil der Menschen fährt damit nicht durch die Stadt. Manche machen es natürlich, aber ich nicht. Und ich finde es auch insgesamt keine ganz so gute Idee. Und einen Crosser habe ich mir mal damals gekauft, noch bevor das Thema Gravelbike groß wurde und man sowas halt brauchte, um halt auch bei Crossrennen mitzufahren und solche Dinge zu machen. Aber darüber hinaus rein im Rennradbereich.
Wie viele Crossrennen bist du seitdem gefahren?
Oh, das waren bestimmt 4, 5.
Ah, okay.
Und ich glaube auch alle in einem Jahr und dann seitdem nicht mehr.
Ich hätte jetzt mit einer kleineren Zahl gerechnet.
Aber ansonsten, also wenn du dich rein auf Rennräder fokussierst, ich meine, ansonsten, es gibt natürlich auch noch die Zeitfahrräder. Das ist tatsächlich die eine Gattung, da habe ich keins von. Was mich schon auch interessiert, weil es ja nochmal was ganz Besonderes ist und da brauchst du halt auch eigentlich ein spezielles Rad für. Kannst natürlich auch dein Rennrad umbauen, aber das ist ja schon was anderes. Aber ansonsten, mit dem Rennrad kannst du ja mit jedem Rad eigentlich alles machen. Einzige Besonderheit finde ich.
Hatte ich tatsächlich früher ein Zeitfahrrad, ja? Aber dann.
Einzige Besonderheit finde ich sind halt noch alte Fahrräder, also wirklich so historische Richtung Eroica, Retro-Vintage-Modelle, ne? Da würde ich sagen, das ist noch was anderes. Damit fährst du ja im Alltag in aller Regel nicht rum. Aber darüber hinaus.
Das ist das klassische Eisdielen-Fahrrad.
Genau.
Wie ist es denn bei euch? Welches Rad würdet ihr denn behalten, wenn ich euch jetzt sagen müsste, ihr dürft nur noch eins behalten? Habt ihr da für euch einen ganz klaren Favoriten?
Also ich würde, um da mal einzuwerfen, mein Allrounder, ich bin ja eh so ein großer Verfechter von Allround-Rennrädern, die Gott sei Dank ja mittlerweile alle irgendwie alles können. Aber ich meine, klar gibt es noch Schwerpunkte, aber so ein klassisches Allround-Rennrad, was leicht, steif, aerodynamisch irgendwie alles so kann, das wäre für mich das, auf das ich nicht verzichten würde. Definitiv. Also dann eher so ein Gravelbike irgendwie abgeben, obwohl ich das auch vermissen würde, aber es wäre nicht mein Schwerpunkt sozusagen.
Ich glaube, Felix ohne Gravelbike ist wie, weiß ich nicht.
Ja, ich finde die Frage ganz schwierig, weil die kannst du natürlich auch von zwei Seiten aufzäumen. Zum einen natürlich für mich das Gravelbike und auch eher das allroundige Gravelbike, also jetzt gar nicht mal so sehr racig, sondern eher das ist für mich einfach das Rad, mit dem du wirklich alles machen kannst. Und mit dem Anspruch ist es ja auch mal angetreten. Also als wir angefangen haben, auch im Roadbike-Magazin, hab neulich mal nachgeguckt, auch schon gut 10 Jahre her mittlerweile, angefangen haben, das erste Mal so über Gravelbikes zu berichten. Da war es ja eher genau das. Da war das ja eher Richtung Rennrad, wo du aber eben nicht nur auf der Straße mitfahren kannst. Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Also ich sehe eigentlich nichts, was du mit einem Gravelbike nicht machen kannst. Du verlierst natürlich ein bisschen Speed, wenn du jetzt mit Profil und nicht ganz aerodynamischen Rahmenformen unterwegs bist auf der Straße im Vergleich zu High-End-Rennern. Mhm. Aber das ist zumindest für mich aus meiner Warte total verkraftbar, wenn du dafür halt diese Vielseitigkeit hast und wirklich überall damit unterwegs sein kannst. Und tatsächlich, also ich mache mit dem Gravelbike mittlerweile eigentlich fast alles, auch im Alltag, inklusive Pendeln und Einkaufen und Co. Die andere Warte ist natürlich, wenn du mich vor die Frage stellst, hier sind deine, alle die Räder, die du hast, und du darfst davon nur noch eins behalten, dann wäre natürlich viel eher dieses Emotionale da drin. Dann würde ich halt nicht so sehr nach dem Einsatzzweck wahrscheinlich gehen. Und dann wäre es wahrscheinlich doch eher der Stahlrenner, den ich irgendwann mal aus dem Keller gerettet habe und neu lackiert habe und komplett wieder aufgebaut habe, weil ich da einfach so dran hänge. Und das Gravelbike eher nur ein Begriff ist, das kann aber ein beliebiges mehr oder weniger Gravelbike sein und muss jetzt nicht dieses Konkrete sein.
Oder ist auch noch ein Punkt eingeworfen mit dem, wo ich dran hänge. Ist eine schöne Vorlage, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die schlecht Räder verkaufen können. Also eigene Räder irgendwie wieder abgeben und verkaufen, das fällt mir ehrlich gesagt wirklich schwer. Ich glaube, ich habe in meinem Leben auch noch kein wirkliches Rennrad wirklich verkauft. Also ich habe sie alle noch. Mein allererstes hängt noch irgendwie bei meinen Eltern auf dem Speicher. Das ist auch nicht mehr fahrbar. Und die Laufräder schreiben schöne Achten und sowas. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, wenn ich mal eine ruhige Minute habe oder einen ruhigen Tag, versuche ich das Ganze nochmal irgendwie fahrbar zu kriegen. Aber verkaufen können die es halt auch nicht. Mal abgesehen von, du kriegst ja nicht annähernd das dafür, was es für dich einen emotionalen Wert hat. Also mit dem habe ich meine erste Route de Consalp gefahren und keine Ahnung, was wahrscheinlich mit dem Wissen von heute und dem, wie sich aktuelle Räder fahren, fährt sich das Ding wie ein Hobel und ein Stein und nichts, was du sagst, okay, damit will ich jetzt unbedingt nochmal einen Sommer lang regelmäßig fahren, aber irgendwie trotzdem abgeben, verkaufen für irgendwie einen Fuffi oder so. Weil mehr ist das Ding ja
auch. Hauptsache ist ja, dass du das bekommst, was du deiner Frau gesagt hast, was es wert ist.
Gott sei Dank ist es gerade älter als meine.
Ja, aber das ist genau mein Thema auch und mein Problem. Und deshalb sammeln die sich halt auch über die Jahre hier an, weil ich tatsächlich auch, glaube ich, so jedes Rad, das ich mal hatte, das habe ich auch eigentlich noch. Eins ist mir mal geklaut worden.
Ja gut, das zählt ja nicht.
Da war ich sehr sauer. Das war aber ein Mountainbike.
Ach so, ja, dann. Das nicht so. Das sind ja keine Fahrräder. Ups.
Und eins habe ich tatsächlich kürzlich verkauft, das war besagter Crosser, denn da hing ich nicht so sehr dran und da war der Einsatzzweck jetzt für mich auch einfach nicht mehr gegeben durch die Ankunft des Gravelbikes. Aber ansonsten bin ich da bei Christian. Aber wie sieht das bei dir denn aus, Erik, mit dem einen Rad?
Ja, also ich hätte so, als ich die Frage gestellt habe, war für mich im Kopf so, ich würde es wie Christian machen und sagen, ich würde halt so mein Allround-Rennrad irgendwie behalten. Aber als du dann sagtest, bei dir ist es das Gravelbike, ging mir so das Licht auf, naja, also wenn man es jetzt wirklich nicht auf das letzte Prozent Performance anlegt oder beziehungsweise man will ein Rad, mit dem man diese Vielseitigkeit, die ich ja so selber auch im Radsport immer versuche, irgendwie abzudecken zwischen Rennen fahren, Bikepacking, Touren machen, ein bisschen graveln, ein bisschen Spaß haben, dann würde ich, glaube ich, auch das Gravelbike behalten, weil im Zweifel habe ich da einfach die Reifenfreiheit von 45 oder vielleicht sogar 50 Millimetern, in meinem Fall sogar 50, und ich kann mir da trotzdem einen 28er Straßenreifen reinmachen. Also ich könnte ja dann einfach sagen, ich habe dann nicht vier Räder, sondern ich habe dann vier Laufradsätze, die aber alle in dieses Fahrrad reinpassen, wo die passende Kassette drauf ist, nimmt viel weniger Platz weg, kostet im Zweifel auch weniger. Gut, gibt auch Laufradsätze, die kosten so viel wie ein ganzes Fahrrad, aber ob man sich die kaufen muss, steht ja auf einem anderen Blatt. Deswegen würde ich wahrscheinlich dann auch eher das Gravelbike behalten, würde ich sagen.
Ich habe ja genau das gemacht. Wir haben da auch eine Podcast-Folge damals ja im Sommer zu produziert, im vergangenen Sommer, bei der Vetternrunde, also eigentlich einem der größten Rennrad-Events für HobbysportlerInnen weltweit. Da habe ich mein Gravelbike genommen, das ich damals gefahren bin. Das war ein Testrad, also das habe ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Testräder sind Räder, die relativ schnell dann auch wieder weg sind. Und habe da ein Straßenreifen, allerdings auch ziemlich breite, ich glaube 38er waren das, draufgezogen und das hat einwandfrei funktioniert. Also das wäre jetzt auch nicht, dass ich zu langsam gewesen wäre, zumindest war das Fahrrad da sicherlich nicht der limitierende Faktor in meinem Fall.
Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt beide eigentlich noch nie wirklich ein Rad verkauft, habe ich jetzt zumindest so rausgehört. Ich habe das einmal gemacht, ich habe mein allererstes Rennrad habe ich verkauft. Ich muss aber dazu sagen, also manchmal bin ich vielleicht auch einfach zu rational in meiner Denke. Ich habe das 2008 gekauft, habe das 2013 habe ich mir das zum Zeitfahrrad umgebaut, weil ich damals noch viele Zeitfahren bestritten hatte und das war auch ein Stahlrahmen, aber der hatte ein sehr stark abfallendes Oberrohr und ich musste das quasi als Rennrad, musste ich das immer mit einem sehr langen Spacer-Turm unterm Vorbau fahren, weil das einfach, der Rahmen hatte so eine krasse Überhöhung, dass ich irgendwann dachte, ey, das ist ja, um das als Zeitfahrrad dauerhaft zu nutzen, ist es ja voll gut, weil dann kannst du ja vorne die Gabel schön kürzen und kannst halt super niedrige Lenkerposition fahren und habe das dann auch, ich glaube, 5-6 Jahre lang recht intensiv gemacht, bin viele Zeitfahren gefahren, habe dann irgendwann aufgehört, Zeitfahren zu bestreiten, hatte das Rad dann irgendwie bis 2020 im Keller zu stehen und habe dann immer so gedacht, so ey, eigentlich ganz ehrlich, du nutzt das Rad eh nicht mehr, das steht hier rum. Und da war gerade auch damals, ich glaube, das war 2021, war gerade so diese erste große Phase von keiner kriegt irgendwie neue Räder herbei. Da habe ich gedacht, jetzt versuchst du mal, das Rad einfach zu verkaufen. Ich habe das, glaube ich, 2008 für 700 € gekauft und habe gedacht, ja komm, du setzt es für 400 rein. Ach komm, machst mal 500 bei eBay und wenn sich keiner meldet, kannst du immer noch runtergehen. Ich glaube, eine Stunde später hatte ich irgendwie 3 Anfragen und dachte so, ach scheiße, ich hätte doch 1.000 € nehmen sollen. Also ich würde sagen, wenn ich die Nutzungsdauer mit einberechne, habe ich bei dem Rad Plus gemacht, in Summe. Aber manchmal, wenn ich dann so doch so alte Bilder sehe von damals, dann denke ich schon so, wie es dem Rad wohl heute geht.
Ich irgendwo im Schrott. War das vielleicht ein High-End-Columbus SLX-Rahmen und du wusstest es einfach nicht?
Nee, das war wirklich ein Stahlrenner. Also das war auch eigentlich, also dass das ein Zeitfahrrad ist, ist eigentlich eine Beleidigung für alle Zeitfahrräder. Da war halt überhaupt nichts Aero an dem Rad, außer dass ich da halt sehr Aero drauf saß. Aber damals als Student konnte ich mir halt keinen, weiß ich nicht, Scheibenlaufradsatz und Aero-optimiertes Time-Trial-Bike leisten. Und dann da habe ich gedacht, dann nehme ich halt das.
Als du das gerade erzählt hast, musste ich so ein bisschen mir vorstellen, wie du auf so einem, ich weiß gar nicht, was war das, 80er Jahre? Diese Zeitfahrräder mit den 24 Zoll Vorderrädern, wo du wirklich so ganz tief saß.
Nee, es hat tatsächlich 28 Zoll vorne. Ja. Aber der Rahmen.
Ja, weil so meintest du, es wäre so steil abfallendes Oberrohr.
Ja. Ja, aber wirklich nur das Oberrohr. Also, na gut, wahrscheinlich hätte man jetzt noch vorne ein kleineres Laufrad reingemacht, wäre es noch extremer geworden, aber ich saß da schon echt Aero drauf. Also ich konnte damit auch, ich war damit auch konkurrenzfähig bei den Zeitfahren und habe mir halt immer gesagt, boah, wenn ich irgendwann mal mehr Geld verdiene, dann hole ich mir mal so ein richtiges, teures Zeitfahr-Setup. Ja, habe ich bis heute nicht gemacht.
Ja. Aber das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst, ne? Der Zeitpunkt, wann du dieses Fahrrad verkauft hast, der war vor ein paar Jahren mal in einem kurzen Fenster ideal. Und danach ist es halt rapide in den Keller gegangen. Und wenn du jetzt dir anguckst oder mal überlegst, du würdest ein Rennrad verkaufen, das ist vielleicht noch eine mechanische Schaltung, okay. Aber Felgenbremsen hat und außenverlegte Züge und also ich glaube, da musst du wahrscheinlich noch jemandem Geld geben mittlerweile, damit er das nimmt. Es geht ja so schnell, der Markt ist so übersättigt, selbst bei vielen Händlern kriegst du ja im Moment sehr, sehr gute Preise, weil die Lager voll sind. Und das drückt natürlich auch auf den Gebrauchtmarkt und auf der anderen Seite die Innovationen, die halt in den letzten 5 bis 10 Jahren uns erreicht haben, kannst du natürlich auch da nicht verschweigen und das drückt dann natürlich auch auf den Preis, wenn dein Rad das nicht hat, was heute eigentlich jeder haben will.
Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich quasi 2 Rennräder habe. Das eine fahre ich aber nur auf der Rolle. Und als ich das mal irgendwann wieder draußen gefahren bin und in die erste Kurve gegangen bin, habe ich gedacht, oh Gott, da muss ich ja 2 Wochen vorher einen schriftlichen Antrag stellen. Achtung, Linkskurve. Also das fuhr sich ja so träge ums Eck, dass ich dachte, wie konnte ich denn damit jahrelang auch Radrennen fahren? Also wirklich fast in der ersten Kurve gecrashed, weil ich dachte, ja, jetzt schmeiße mich mal in die Kurve und passiert erstmal gar nichts, gefühlt.
Aber wenn du es zwei, dreimal fährst, gewöhnst du dich auch wieder dran.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, man gewöhnt sich dran und Stichwort, wie viele Räder man eigentlich braucht. Also ich bin auch ein starker Verfechter, dass man immer ein Reserverad braucht, weil ja dann doch irgendwie immer mal was ist. Keine Ahnung, du willst losfahren und stellst fest, ah, der Akku ist leer oder irgendwas klappert, irgendwas funktioniert nicht oder man hat irgendwie eine Reparatur-Tuning vorgenommen, die dann doch aber aus irgendwelchen Gründen nicht zu 100% abgeschlossen ist. Und wenn man dann noch ein Rad in Reserve hat, ist es durchaus hilfreich, zu sagen, okay, dann nehme ich halt das. Ich meine, das ist einer der Gründe, weshalb ich mich von einem alten felgenbremsmechanischen Schaltungsrad nicht trennen kann, weil ich genau weiß, okay, da ist der Akku nicht leer, da gibt es keine Verbindungsprobleme, da ist nicht irgendwie plötzlich der Scheibenbremsbelag runtergebremst, ohne dass man es wahrgenommen hat. Sondern sieht man, das hängt da und das fährt. Also das kannst du hinstellen, da entlädt sich kein Akku, da entweicht kein Tubeless-Milch, die auf einmal nicht funktioniert oder das Rad steht in der Milchlache, wenn du ankommst und willst damit losfahren. Mhm. Ich meine, es gibt ja tausend Gründe, weshalb irgendwie spontan plötzlich ein Rad sich gegen die Funktionalität entscheidet.
Jetzt weiß ich, was die ganzen Finanzberater mit Notgroschen meinen, dass man denen in ein zweites Fahrrad investieren sollte, dass man...
Ja, ich weiß noch, ich meine, das ist immer... Wenn du in den Keller kommst und willst dann mit deinem Rad, was tubeless aufgebaut ist, losfahren, dann stellst du fest, halt, da vorne ist gar keine Luft mehr drin, nachdem du es gestern gefahren bist. Da weißt du, okay, irgendwo ist ein Problem. Und wenn du dann halt jetzt nicht noch zwei Stunden Fehlersuche und Tuning betreiben willst, dann ist halt gut, wenn du noch ein zweites da hast, okay, dann fahre ich jetzt damit und kümmere mich heute Abend, wenn es dunkel ist, um das andere, um das wieder herzurichten. Deswegen...
Aber du hast es ja gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen. Es gibt ja diese schöne Formel im Radsport, wie viele Räder man besitzen sollte. N plus 1. Also N, die Zahl der Räder, die man besitzt, plus 1. Also immer noch ein weiteres zu kaufen. Jetzt habe ich mich so gefragt und daraus kam bei mir auch so die Idee für diese Folge. Und wir haben es ja auch anfangs schon gesagt, du kannst ja ganz viele Räder, die du so wie sie sind kaufen kannst, in die Richtung tunen oder umrüsten oder auch flexibel gestalten, dass sie dir für den Einsatzzweck taugen. Also ich muss zum Beispiel an das Canyon Airroad von Mathieu van der Poel denken. Das wurde ja 2024 überarbeitet und kam seitdem mit 32 mm Reifenfreiheit, weil eben Mathieu van der Poel das bei Paris-Roubaix fahren will. Und dann denke ich mir so, ja, also mit einem 32er Reifen und ich bin das Airroad damals auch eine Weile gefahren. Es war auch eine relativ okay, Sitzposition, war nicht zu krass sportlich. Das ist ja auch nochmal so eine andere Frage. Nur weil der Rahmen eine gewisse Sitzposition dir vorgaukeln will, heißt es ja nicht, dass du nicht mit einem kürzeren oder längeren Vorbau oder mit einem höheren oder niedrigeren, Lenkerposition, das nicht auch ein bisschen tunen kannst. Da habe ich schon bei dem Rad gedacht.
Sorry, da rollen sich mir die Füße.
Aber ich muss
gleich einhaken.
Ich habe bei dem Rad wirklich gedacht, also damit würde ich jetzt auch einen Ötztaler Radmarathon über 9 Stunden fahren. Hätte ich gar kein Thema mit.
Ja, so. Auf jeden Fall. Die wiegen ja auch nichts mehr, ne, im Vergleich zu früher.
Kommt auch dazu, also. Ja. War knapp über 7 Kilo, völlig okay.
Ja, ich will nur davor warnen, bevor es jetzt untergeht, zu sagen, ich kaufe mir irgendein Rad und ich kriege das schon irgendwie auf meine Körperproportionen hingetunt. Das geht in einem sehr begrenzten Spanne. Also man sollte schon gucken, genau, dass das Rad passt und grob zu deinen Ambitionen passt. Also wenn ich jetzt halt ein ausgewiesener Hobbyfahrer bin und sage, ja komm, ich kaufe mir ein Airroad, weil es geil aussieht und ich werde das schon irgendwie für mich hindengeln und packe mir halt dann 5 cm Spacer und dann einen Vorbau irgendwie. Yeah, ist halt sowohl also funktional als auch von der Performance einfach nicht das...
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich meinte damit eher, wenn du jetzt überlegst, also die Rahmengröße sollte natürlich schon mal grundsätzlich stimmen, aber wenn du jetzt überlegst, weiß nicht, bei Canyon nehme ich jetzt das Endurace oder nehme ich das Airroad, ich habe jetzt die Geometrietabellen nicht im Kopf, aber wahrscheinlich redet man da von 2-3 Zentimetern Unterschied in der Lenkerhöhe. Da würde ich sagen, das kriegst du auch über die Vorbauposition auf der Gabel angepasst. Wenn du das Airroad haben willst und sagst, ich bin aber nicht so super krass flexibel, kannst du dir das, glaube ich, so anpassen, dass du da gut draufsetzen kannst.
Ja, oder du kannst ja immer diese verstellbaren Vorbauten auch da einfach dran backen.
Aber das ist mit diesen Cockpits wird's schwierig. Also da wäre ich jetzt vorsichtig.
Das war ein Witz.
Ach so, okay. Ja, weil ich habe schon zu viele von diesen, ja, okay, dann nehme ich halt den Vorbau und drehe ihn halt um und habe dann irgendwie einen plus 15 Lenkwinkel und 5 cm Spacer-Räder gesehen, wo ich denke, nee. Also jenseits von, dass es optisch schwierig ist, ist es halt auch einfach ein ganz krasses Zeichen dafür, das Rad passt ja einfach.
Genau, aber da würde ich sagen, haben die Leute die falsche Rahmengröße gekauft.
Ja, aber auch das falsche Rad.
Und nicht das falsche Modell.
Also ich muss dann schon sehen, dass ein Arrowhead einfach einen anderen Anspruch hat als ein Endurace. Und ich meine, das ist, höre ich auch immer wieder von Industrieseite, dass man halt auch schauen muss, dass man das Rad hat, was zu einem selber passt und nicht nur, weil es cool aussieht. Ich kaufe mir das mega sportliche Rad und stelle halt fest, scheiße, mein Rücken schmerzt halt nach einer Stunde und geht dann zum Bikefitter und sagt, ja, tu was. Und er sagt, ja, ist halt schwierig jetzt. Ich habe da gerade jetzt hier den Kollegen Fuentes im Kopf. Ein Esel ist ein Esel, ein Rennpferd ist ein Rennpferd. Du kriegst halt aus einem Esel kein Rennpferd.
Das war dein Kollege.
Ja, nicht mein Kollege. Das, leider Gottes.
Das erklärt mich.
Problem ist halt, der Bikefitter macht dann genau das. Der dreht dann den Vorbau um und dann gehst du nach Hause und drehst ihn wieder.
Genau.
Um.
Also, oder du hältst dich halt dran und denkst, egal.
Aber ich finde, wir müssen mal hier über Material sprechen. Wenn wir über dieses eine Rad für alles und vielleicht auch das eine Rad für alle Zeiten sprechen, was wäre denn da bei euch das Rahmenmaterial, der Werkstoff der Wahl?
Ich bin dabei Carbon, sorry.
Reflexartig sage ich Carbon, ja, genau.
Also ich bin ja schon Stahlräder gefahren, aber nee, und Alu ist dann auch nicht mehr, wo ich sage, das ist das, wonach es mich gelüstet. Und ich meine, es gibt ja auch Freunde von Titanrädern, die eine gewisse Eleganz und Ästhetik durchaus haben, aber irgendwie bin ich dann doch bei Carbon.
Ich muss dazu sagen, als ich mein Gravelbike gekauft habe, habe ich so lange überlegt, oh, nimmst du das in Alu oder nimmst du das in Carbon? In Carbon kostet es halt gleich mal ein Tausender mehr. Ja, eigentlich willst du ja nur so mal ein bisschen Bikepacking gehen, du willst keine Gravel-Rennen damit fahren, du willst mal irgendwie so die Feierabendrunde vielleicht nicht auf der Straße, sondern auf Schotter fahren. Ja, komm, nimmst du Alu. So, ist völlig okay. Und dann war das Rad da, ich bin losgefahren, dann kam die erste Autobahnbrücke und ich habe gedacht, ach du Scheiße, hätte ich doch nur Carbon genommen. Also du hast halt einfach gemerkt, das war einfach 1,5 Kilo schwerer, als es hätte sein müssen. Ja, deswegen sage ich Carbon.
Alright.
Bei dir?
Bei der Frage ist es bei mir ganz klar immer Titan. Wenn man jetzt mal nicht auf den Preis gucken müsste, wäre ich bei dem Einrad immer bei Titan.
Warum?
Na, weil es halt quasi unkaputtbar ist, mehr oder weniger. Es ist mega zeitlos. Also du kannst den Titanrahmen, der 20 Jahre alt ist, immer noch so aufbauen, dass er aussieht, als wäre der mehr oder weniger neu. Mhm. Wobei, das ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe das einmal gemacht. Ich habe mir vor über 10 Jahren mal ein Titan-Rennrad gegönnt und das sollte dann tatsächlich so das eine Rad fürs Leben sein.
Seitdem?
Hab das seitdem auch ein paar Mal umgebaut und es sieht immer noch tipptopp aus.
Ja.
Aber dann kamen halt so Sachen, ne? Dann dachte halt irgendwer, auch Steckachse am Rennrad könnte man doch mal machen. Und Scheibenbremsen am Rennrad könnte man doch mal machen. Und integrierte Züge könnte man doch mal machen. Und all so Sachen. Und dann stehst du halt nachher doch, dann denkst du, verdammt.
Tja.
Ja. Ich wollte gerade fragen, wie viele.
Kürzlich mal überlegt, ob das sinnvoll wäre, mal zu einem Rahmenbauer zu gehen und sagen, hier, kannst du da hinten nicht mal das raustrennen und ein neues Stück reinschweißen.
Ja. Ich wollte gerade schon ketzerisch fragen, seit du gesagt hast, das ist das Rad für alle Zeiten, wie viele sind seitdem dazugekommen?
Ja, aber das zeigt sich ja wieder, N plus 1 ist halt einfach nicht tot zu kriegen. Du brauchst halt. Ja. Spannend ist ja, finde ich, eigentlich nur die Frage, wie lange dauert es nach dem Kauf des einen Rennrads, bis zum ersten Mal die Gelüste quasi nach einem neuen Rad aufkommen? Also die Zeitspanne zwischen Kauf des einen Rads, bis man denkt, ach, das wäre jetzt auch noch irgendwie was Nettes. Und wie lange dauert es, bis man das irgendwie in der familiären Budgetplanung ganz vorsichtig sich erlaubt fallen zu lassen?
Wenn wir das Thema aufmachen, oh Gott.
Da ist ja gefühlt so, sämtliche Räder, selbst wenn es 4 Jahre her ist, die man die gekauft hat, du hast doch eben erst. Also von daher ist es.
Ich habe jetzt mein Rennrad vor knapp nicht ganz viereinhalb Jahren gekauft. Und neulich habe ich mich mal so erwischt, dass ich so überlegt habe, okay, wenn du dir irgendwann mal wieder ein Rennrad kaufen wirst, und der Tag wird ja irgendwann kommen, das glaube ich, kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, was für ein Rad nimmt man dann? Also geht man dann eher so Richtung sportlicher Aero-Renner, geht man eher Richtung, so wie jetzt, würde ich sagen, habe ich eher ein Allround-Bike, was schon so sportlich, aber auch komfortabel ist. Ohne dass ich da jetzt sage, oh, da muss jetzt was Neues her, aber ich habe mich zumindest mal bei diesem Gedanken erwischt, so bei dieser, ich sag mal, Langzeitplanung. Was wäre denn das Nächste, wenn es irgendwann soweit ist?
Ja, ich meine, da gibt es ja immer wieder so Etappen, wo dann Sachen kommen, die dann doch irgendwie bei aller industrieseitig, ich meine, da kommt ja jedes Jahr irgendwas Neues, was man angeblich haben muss. Aber es gibt ja schon, Felix, wie du auch sagst, so ein paar Steps, wo man dann schon sagt, okay, mit der Einführung ist das Alte halt schon irgendwie so ein bisschen obsolet, sei es Scheibenbremsen, sei es elektronische Schaltung, sei es bei elektronischen Schaltungen. Ich weiß, mein erstes E-Schaltungsrad hatte noch diese Junction unterm Lenker, die ja dann auch irgendwie mittlerweile viel schlüssiger integriert ist und viel formschöner.
Mittlerweile ist die ja sogar im Schaltwerk, also hast du die ja gar nicht mehr extra.
Ja, brauchst du gar nicht mehr, dass die Züge komplett integriert sind und du keinen nix vorne am Cockpit mehr siehst. Das sind so Sachen, wo man sagt, okay, die sind es dann schon wert, dass man über den Kauf eines neuen Rades nachdenken könnte.
Da muss ich aber sagen, so bei diesem ganzen voll integrierten, da denke ich mir immer so, ja, sieht cool aus, aber eigentlich bin ich ganz froh, dass bei meinem Rennrad, das ist so semi-integriert, also die Leitungen laufen ich habe ein Cockpit, quasi Lenkervorbau ist eins, die Leitung läuft vom Shifter durch den Lenker und kommt aber unterm Lenker raus, geht dann am Vorbau vorbei und dann am Unterrohr in den Rahmen rein. Und das ist natürlich ja so ein bisschen out of date. Aber eigentlich ist es ganz geil, dass wenn du zum Beispiel mal den Steuersatz warten musst oder mal das Lager tauschen musst, halt nicht die Leitung kappen musst, sondern einfach sagen kannst, jo, tausche ich einfach, fertig. Und ich finde, manchmal gibt es so Dinge am Rennrad, die wurden weiterentwickelt in den letzten Jahren, aber da frage ich mich immer so, boah, das ist zwar irgendwie alles cool und es ist vielleicht auch 2 Watt schneller, wie der Hersteller verspricht, aber es kostet mich in der Werkstatt auch einfach Lebensjahre, das wieder in Schuss zu bringen.
Ja, und man muss beten, dass man es halt nicht machen muss. Dass halt nichts drankommt.
Ja. Das ist natürlich auch die Frage, wie viele machen das tatsächlich selber oder bringen es halt dann doch zur Werkstatt um die Ecke.
Aber dann wird es ja auch teuer, weil das halt nicht mehr Arbeitsstunde ist, sondern vielleicht ein Arbeitstag.
Ja. Und du hast fluchende MechatronikerInnen.
Ich meine, was ja auch bei dieser Neuanschaffung, was ich immer das größte Hindernis finde, ist, dass du ja eigentlich immer ins Regal da drüber gehst. Also es ist ja selten so, dass wenn du sagst, okay, mein altes Rennrad hat, keine Ahnung, 2.500 Euro gekostet, dann soll das nächste Jahr schon irgendwie besser sein, was meistens mit einhergeht, dass es halt Gott leider teurer wird. Also dass du ja immer so ein bisschen nach oben gehst. Oder anders gesagt, wenn du früher immer Ultegra gefahren bist, dann kannst du dich halt leider Gottes wenig für eine 105 einfach erwärmen, weil es halt irgendwie sich ja wie ein Downgrade anfühlt und du willst ja nicht ein neues Rad haben, wo du denkst, eigentlich ist es ja schlecht als das vorherige, sondern du willst ja schon irgendwie was Besseres haben, auch wenn es funktional vielleicht besser sein mag mit einer drunter angesiedelten Gruppe, die einfach jetzt mal nach 5, 6, 7 Jahren deutlich besser geworden ist, aber es fühlt sich halt einfach anders an. Deswegen müssen wir wahrscheinlich alle in 5 Jahren oder in 10 Jahren irgendwelche 14.000 Euro Räder kaufen.
Ja, auf der anderen Seite, es ist natürlich so ein bisschen, wir reden jetzt über die Standards und wie sich das entwickelt, was aber halt wirklich ja schon schön am Rennrad ist, es ist ja dennoch irgendwie zeitlos, auch wenn du halt die Züge außen hast, jetzt widerspreche ich mir eigentlich selber, aber manchmal setze ich mich halt auch noch auf ein, ja, eigentlich altes Rennrad, das ich selber gar nicht als alt wahrnehme, ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit Musik auch, ne? Wenn du irgendwie mit Musik groß geworden bist, dann ist das deine Musik und wenn jetzt deine Kids hören, dann ist das irgendwie, sind das für die Oldies, aber weiß ich nicht, ich habe einen Trek Madone von 2009, ist das, glaube ich, Carbon-Rennrad, das damals echt nice war, habe ich mir damals noch die neue Dura Ace dran gebaut, noch mechanisch, aber funktioniert einfach so einwandfrei und sieht immer noch in meinen Augen cool aus. Und da muss ich mir ja wirklich bewusst machen, dass das eigentlich ein richtig altes Rennrad ist mittlerweile.
Hat die noch die Wäscheleinen, die Dura ist? Oder ist die schon... Weil mein Papa hat sich 2009 ein Rennrad gekauft. Das habe ich jetzt vor kurzem mal wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Und das war halt wirklich damals topmodern. Da war ich damals wirklich neidisch auf ihn. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich denke, oh Gott, was für ein alter Hobel. Also nicht mein Vater, sondern das Rad.
Doch, ich glaube, das hat noch komplett außenliegende Züge. Mhm.
Ja. Ja, aber ich nehme halt auch immer vor, mit den Rädern, die bei mir im Keller hängen, mit allen regelmäßig zu fahren. Also die jetzt, auch wenn man sagt, okay, das hier ist jetzt schon geil, aber auch mal, wie gesagt, mein Felgenkremsrenner, der wird in der Tat noch ausgeführt. Jetzt nicht unbedingt, wenn es im Vollsiff regnet, weil das ist halt irgendwann mal Carbon- Laufräder, also mit Carbon-Felgenbremsen. Das ist jetzt im Regen von begrenztem Spaßfaktor, wenn du halt einfach mittlerweile Discs rauf und runter gewöhnt bist. Aber da muss ich dann sagen, andererseits merkt man so Sachen wie mechanische Schaltung. So komfortabel der E-Kram ist, aber eine gute mechanische Schaltung ist halt auch irgendwie immer noch geil. Also da, wie gesagt, bei Felgenbremsen bin ich völlig auf dem Trichter, aber mechanische Schaltungen haben immer noch ihren Reiz und dieses haptische, dieses Klack, 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 und ist schon irgendwie, wenn das gut funktioniert, und das tut's, schon irgendwie ganz nice.
Ich hatte da diesen Winter so ein paar Momente, da habe ich mich auch gefragt, werde ich jetzt langsam alt? Besagt das Rad, was ich auf der Rolle fahre, hat nämlich auch noch Felgenbremse und dadurch hat das einen ganz klassischen Schnellspanner noch. Und meine Frau hat jetzt diesen Winter auch für sich entdeckt, so ein bisschen mehr Rolle zu fahren. Sie hat ein Gravelbike, was natürlich deutlich moderner schon ist, mit Steckachse und allem. Und jedes Mal, wenn ich
endlich
das...
Endlich
vernünftige Leute. Und wenn ich das Rad dann bei ihr... Ich baue ihr dann quasi das immer auf die Rolle. Und immer, wenn ich dann diese Steckachse da versuche, wieder reinzudrehen, das ist immer ein Gefriemel, dass da das Ausfallende vom Rahmen mit dem, wie sagt man, mit der Achsaufnahme vom Rollentrainer, dass das alles irgendwie übereinstimmt, dass du diese blöde Steckachse da reinkriegst. Und wenn ich dann kurz danach dann mein Rad auf die Rolle setze, ist wirklich so Hebel auf, Rad, Hinterrad raus, Rad auf die Rolle setzen, Steckachse durch, Schnellspanner durch, wieder festdrehen. So, und dann denke ich mir so, oh, wie geil war das eigentlich? Ich muss natürlich dazu sagen, auf der Rolle muss ich nicht bremsen. Wahrscheinlich würde ich jetzt die Bremsperformance meiner Felgenbremsen auf der Straße ausprobieren, würde ich natürlich denken, ach du Kacke. Aber da habe ich mich so ein bisschen erwischt, dass ich so dachte, oh, so diese Felgenbremsen, oh, das ist so schön, das ist so anmutig. Und da habe ich gedacht, hoppla, werde ich jetzt alt?
Weil ich sagen muss, zu den Rädern, die man wirklich braucht, also ein Rad für die Rolle sehe ich als durchaus eine gute Endlösung für ausgediente Räder an. Weil irgendwie mein Premium draußen Hauptrad sozusagen würde ich ungern auf der Rolle. Ich muss jetzt zugeben, mein Rollenrad ist mein zweites Rennrad. Also nicht das, was mein Eltern Speicher hängt, sondern das andere. Und man merkt schon da, obwohl es ja eigentlich nur drinnen gefahren wird, also es kommt ja nicht in Regen, Matsch, Schnee, Eis, was weiß ich was. Das leidet halt schon durch dieses Schwitzen. Letztens ist mir der hintere Bremszug abgerauscht. Der ist irgendwie an der Rahmenaufnahme durchkorrodiert.
Oh je.
Ich habe mal gedacht, okay, ziehst mal die Bremse an und machst zack und dann war der Zug durch. Gut, hinten musst du nicht bremsen, ist jetzt alles kein Ding, aber da merkt man wieder, und ich glaube, letztes Jahr hatte ich mal den Lenker getauscht und dachte so, ups, was da unter dem Lenkerband zum Vorschein kommt, ist jetzt auch nicht so ganz schön. Deswegen, also das würde ich dann auch nicht meinem Premiumrad zumuten wollen, einfach auf Dauer. Von daher ist es eins von den Radmodellen, wo ich sage, das braucht man dann doch. Also zumindest mal, wenn man Rolle fährt, mehr Rolle fährt, regelmäßig Rolle fährt. Ja.
Und Thema Schnellspanner versus Achse zeigt natürlich auch schön, wie es durchaus auch komplexer wird dadurch. Ja. Ne? Also ich war gestern beim Händler und musste mir eine neue Achse bestellen. Und früher hast du dir halt einfach irgendeinen Schnellspanner geholt und der passte halt. Im Zweifel musstest du wissen, vorne oder hinten, das war's. Und jetzt ist dann halt, ja, wie breit denn? Ja, und wie ist denn die Gewindesteigung?
Ja.
Weiß ich doch nicht.
Ja. Pi.
Dann bring mal vorbei, ja.
Was ich aber spannend finde, tatsächlich, also Christian, du testest ja sehr viele Räder bei uns. Ich habe so das Gefühl, dass auch die Bike-Industrie, zumindest bei den Rennrädern, auch mehr wieder dazu übergeht, aus diesen ganzen Subkulturen, Aero, Endurance, Leichtbau, dass man irgendwie so Modelle zusammenführt. Track ist da zum Beispiel so ein Beispiel. Das Medone, was 2024 vorgestellt wurde, ist ja quasi eine Verschmelzung aus dem Imonda und dem Medone, also quasi aus dem Aero und aus dem Leichtbaurenner wurde der Leichtbau-Aero-Renner, der eben nur weiter unter dem Medone-Namen firmiert. Gleichzeitig aber beim Gravelbike habe ich das Gefühl, da geht's jetzt gerade auseinander. Also da gibt's jetzt irgendwie die Racebikes und die Bikepacking Bikes und die Half-Fullies und Federgabel.
Also gerade Trek ist da auch ein sehr schönes Beispiel.
Okay. Ja, da kennst du dich noch besser aus. Wie seht ihr das? Also ist es einfach dem Kapitalismus geschuldet, ohne dass ich da jetzt gesellschaftskritisch werden will, dass immer irgendwie, es muss sich was auseinanderentwickeln, dann muss es wieder zusammenwachsen, dann muss es sich wieder auseinanderentwickeln? Oder ist das wirklich sinnvoll, dass sich da diese Tendenzen abzeichnen?
Ich glaube jetzt mal, mein Schwerpunkt Rennrad ist, glaube ich, auch eine naturgemäße Entwicklung, dass sich das einfach wieder zusammenführt, weil ich meine, es muss ja immer was Neues entwickelt werden und dann ging es ja, okay, diese Schwerpunkte Komfort, Aero und Aero kam jetzt auf alles und irgendwie habe ich das Gefühl, die sind halt bei ein paar Punkten irgendwie an das Limit gestoßen und dann hast du halt Aero-Renner, die sind viel schneller, kriegst du sie nicht, dann packst du denen halt mehr Komfort rein oder versuchst das Ganze halt leichter zu machen und dann bist halt irgendwann da, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier unser Aero-Renner und unser normales Performance-Wettkampf-Rennrad, wie auch immer. Aber der Aero-Vorteil ist so gering, keine Ahnung, 5 Watt, dass nicht mal gewiefte Marketing-Menschen das irgendwie so rausposaunen können, dass es sich wirklich lohnt. Und ich meine, du musst ja sagen, ein zweites Modell vorhalten ist halt natürlich auch, du brauchst mehr Formen, also was es kostenseitig bedeutet, für die Teams mit zwei verschiedenen Rädern bei irgendwelchen Events anzutreten. Ich glaube, die sind auch froh, wenn es halt bei der Tour de France für jeden Fahrer halt nur sei ihr Hauptrad plus halt 1, 2, 3 Ersatzräder dabei haben müssen und nicht das Ganze noch von zwei verschiedenen Modellen, weil sich der Herr halt für auf der einen Etappe lieber das Aero-Rad fährt, auf der anderen fährt er wieder das leichte Rad und dann braucht er da noch ein Ersatzrad und da noch ein ist ja unfassbar vom Aufwand. Von daher, wie ich ja vorher schon gesagt habe, du kannst ja mit jedem Rennrad alles machen. Also du kannst Pässe fahren, du kannst schnell in der Ebene sein, du kannst klettern, du kannst Touren fahren. Das geht ja alles. Die einzige Unterscheidung, die es tatsächlich mittlerweile noch meiner Meinung nach sinnvoll gibt, ist halt so dieser Performance-orientierte und das mehr Endurance, obwohl Endurance ja auch schon wieder so ein bisschen versucht wird, marketingseitig ein bisschen
verbranntes Wort.
Ride, Erlebnis. Ja, irgendwie ist es ja nicht Adventure. Mehr, okay, das eine ist das kompetitive Performance und das andere ist mehr so Recreation, entspannt, aber halt nicht langsam und nicht, sondern eher so ein bisschen auf Erlebnis ausgerichtet. Und das sind, glaube ich, so die zwei Schienen, wobei die natürlich dann auch wieder Stichwort Allroad, so große Schnittmengen Richtung Gravelbike hat und damit übergebe ich den Staffelstab an Felix.
Ich habe fertig.
Ich finde es ganz lustig. Wird diese Podcast-Folge eigentlich von Trek irgendwie gesponsert, Erik?
Noch nicht. Aber können sich gerne bei uns melden.
Weil, dass du ausgerechnet das Trek Medone als Beispiel nimmst und ich rein zufällig wohin von meinem Trek Medone von 2009 spreche, finde ich schon irgendwie lustig. Und jetzt bleibe ich dann trotzdem auch gleich bei Trek, was die Gravelbikes angeht, denn also vielleicht ist es ja so, dass es so eine Art universelles Gleichgewicht gibt, dass es halt nur eine bestimmte Zahl an Fahrradgattungen geben darf, die kann nicht überschritten werden. Und wenn man also im Gravel-Bereich mehr braucht, dann muss man die beim Rennrad irgendwie einsparen. Ich weiß es nicht, aber das finde ich, also Trek ist ein schönes Beispiel dafür, wie es sich in der Schotterwelt verändert hat. Denn die hatten im Prinzip ja die letzten Jahre mit dem Checkpoint ein flottes, aber auch recht vielseitiges Gravelbike in ihrem Portfolio und haben jetzt mit dem Checkmate aber auch ein Racebike, braucht man mittlerweile ja, vorgestellt. Jetzt gibt's noch das Checkout, also ein vollgefedertes Gravelbike für die richtig großen Abenteuer. Nicht zu vergessen natürlich dann noch E-Gravel und die verschiedenen Rahmenmaterialien, also dann auch noch in Alu mitunter. Also da geht's tatsächlich eher in die andere Richtung und Ja, für mich ist es ein bisschen so, auf der einen Seite möchte ich jetzt keinem dieser Räder oder diese Gattungen ihr Existenzrecht absprechen. Mhm. Auf der anderen Seite war für mich das eigentlich die ursächliche Faszination am Gravelbike. Dieses Versprechen, hier ist dieses eine Rad eben. Mhm. Und mehr brauchst du nicht. Ja. Und mit dem machst du alles. Mhm. Und mit dem fährst du Rennen, glaub, und mit dem gehst du auf Bikepacking-Tour und mit dem umrundest du die Welt. Alles. Und jetzt musst du halt doch wieder genau hingucken, welches Gravelbike brauche ich für welches Abenteuer.
Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ich glaube, da war doch kürzlich bei irgendeinem Rennen in den USA oder beim Lifetime Grand Prix wurden da jetzt nicht Federgabeln verboten oder umgebaute Mountainbikes mit Rennlenker.
Ja, das sind aber ja Mountainbike-Rennen, keine Gravelbike-Rennen.
Ah, okay. Okay.
Mhm. Da ging es um Mountainbike-Rennen, wo ja aktueller Trend halt auch mutmaßlich auch ein bisschen an den Verkaufszahlen der Mountainbikes festzumachen, dass der ein oder andere Hersteller ja dahin zu gehen scheint, zu sagen, ich nehme jetzt hier meinen bestehenden Mountainbike-Rahmen und baue dann Rennlenker dran und dann ist das ein sehr starkes, gefedertes Gravelbike.
Ein Aero Enduro und, Race Road Performance Adventure Bike.
Und da haben sie jetzt gesagt, genau, das in diesen Mountainbike-Rennen, da darfst du nicht mehr mit Dropbar fahren. Mhm.
Ah, okay. Ja, dann hatte ich das falsch.
Wenn sie das verstanden. Bei Gravelbike-Rennen sagen würden, dann wäre es eventuell ein Problem. Mhm.
Ja, weil da gehen ja auch einige mittlerweile zu über.
Ja, ich wollte nur einwerfen, ich glaube, dass tatsächlich die Aufsplittung beim Gravelbike noch mehr Sinn macht, weil es halt einfach Anforderungen gibt, die, glaube ich, mein Bikepacken gehen mit einem jetzt aktuell Race-Gravel-Bike, wo du keine Aufnahmen dran hast, wo du wenig Möglichkeiten hast, Gepäck unterzubringen, ist, glaube ich, einfach schwieriger, wenn du das vorhast, als jetzt mit einem...
Aber auch nicht unmöglich, würde ich sagen.
Nee, nicht unmöglich, aber ich glaube, da ist dann der Diskomfort dann schon irgendwie größer.
Mhm. Mhm. Also... Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Frage, was man unter Bikepacking versteht. Ne? Also da gibt's ja auch,
ja.
Ich glaube, für viele ist es halt wirklich dieses klassische Arschrakete, Rahmentasche, Lenkertasche. Das kriegst du an jedes Rad.
Ja, genau.
Ne? Da brauchst du keine Montagepunkte irgendwie noch zusätzlich. Und wenn es aber wirklich daran geht, dir da extra noch Panniers dran zu machen oder ans Frontrack noch irgendwelche Taschen, das ist dann was anderes und da bist du dann in einer anderen Welt unterwegs. Aber ich glaube, für, keine Ahnung, 70% der Leute spielt das keine Rolle.
Ich glaube eh, dass das Bikepacken zwar schon eine Fangemeinde hat, aber das lange nicht alle sind, die jetzt Gravelbikes kaufen. Weil das ist ja schon so ein spezieller Nutzen. Ich meine, wie oft im Jahr geht man jetzt wirklich, schraubt sich alles ans Rad und fährt irgendwie eine Woche ins Outback sozusagen.
Ja, ich meine, ein Stück weit sind wir da wahrscheinlich wieder bei meinem mir gestohlenen Mountainbike. Mit dem habe ich auch nie Mountainbike-Touren gemacht, sondern das war mein Alltagsrad. Mit dem bin ich die Stadt gefahren und als ich im Kino war, wurde es mir geklaut. Mhm. Und ich glaube, sehr, sehr viele Gravelbike-KäuferInnen, die sich in den letzten Jahren Gravelbike gekauft haben, machen genau das. Die fahren damit hauptsächlich in der Stadt rum, ins Büro, zur Arbeit, whatever.
Ich finde immer die Aufnahmen in Gabelscheiden immer sehr, sehr bezeichnend. Irgendwie jedes Rad vor, keine Ahnung, ein paar Jahren musste mindestens 3 Anschraubpunkte an der Gabel haben. Man könnte sie ja brauchen, aber faktisch brauchst du sie fast nie. Ich meine, sie stören jetzt auch nicht größer, aber irgendwie denke ich mir so, ja, ich werde mir da nie irgendwas dran schrauben, weil jetzt kein Bikepacker bin. Deswegen bin ich ja froh, dass es jetzt diese schnelleren Race-Gravel-Bikes gibt, weil Bikepacken kommt halt für mich in meiner Situation aktuell echt nicht. Mhm. Sehe ich nicht, brauche ich nicht.
Ich notiere es mir einfach mal. Christian Brunker wird sich nie etwas an die Gabel
zur Vorlage, zur Wiedervorlage.
Genau. Bei gegebener Zeit hole ich das wieder raus. Ja,
sehr gut. Ich habe jetzt auch gerade so tatsächlich überlegt, was ich habe ja vorhin schon gesagt, so dass ich mir so Gedanken gemacht habe über mein nächstes Rennrad, aber ich glaube, wahrscheinlicher ist es, dass mein nächstes Gravelbike
ein Rennrad wird.
Ja, so ein bisschen, dass es eher ein Race-Gravel-Bike wird, weil Ich muss sagen, ich war letztes Jahr bei der Präsentation vom neuen Pinarello, Dogma GR. Das ist weit oberhalb meines Preisbudgets, sage ich, wie es ist. Kostet, glaube ich, 14.000 Euro. Aber wir sind damit in Italien unterwegs gewesen. Okay, Felix gibt mir die Hälfte dazu, habe ich gerade rausgehört. Schreibe ich mir auf. Und wir sind vom Hotel eine asphaltierte Abfahrt runter auf der Straße und ich war noch gar nicht so in diesem Modus, ja, das ist jetzt irgendwie ein Gravelbike, sondern bin halt irgendwie die Straße, also die Abfahrt runter und das war halt irgendwie wie auf dem Rennrad. Und dann sind wir unten irgendwie zweimal links und auf einmal waren wir auf dem Schotter. Und da wurde mir so bewusst, hey, warte mal, ich bin ja gerade wie auf einem Rennrad die Abfahrt runtergefahren und jetzt fahre ich hier über den Schotter wie auf meinem Gravelbike zu Hause, so ungefähr. Und dachte so, okay, wow, also ich glaube, ich bin schon so beim Gravelbike mittlerweile eher so in die Race-Gravelbikes verliebt. Ich habe damals besagtes Gravelbike, was ich mir gekauft habe mit dem aus Alu, da habe ich nämlich auch gedacht, ah, das hat noch Anschraubpunkte an der Gabel und an den Hinterbaustreben. Ja, geil, dann kann ich auch mal so richtig krasse Bikepacking-Touren durch, weiß ich nicht, irgendeine Wüste machen, Patagonien machen, was ich wahrscheinlich auch nie machen werde. Um realistisch zu sein, das sage ich jetzt heute, 3-4 Jahre später.
Ich schreibe mir das mal auf.
Es gibt ganz viele schlecht gealterte Aussagen. Aber weil du es gerade sagtest, du kannst ja auch an dein Bike, was keine Anschraubpunkte hat, kannst du dir ja trotzdem eine Frameback, eine Arschrakete, eine Lenkertasche, alles ranmachen. Deshalb glaube ich, würde ich beim nächsten Gravelbike auf jeden Fall eher raciger gehen. Und würde auf dieses ganze, ja, und damit kann ich noch durch Patagonien mich mit dem Buschmesser durchschlagen.
Ja, und bei den Kisten tatsächlich setzt da, weiß ich nicht, 40, 60 Millimeter Carbonlaufrad rein mit 28 oder 32 Millimeter ja. Straßenreifen. Ja. Wer erkennt denn, ja. dass das kein Rennrad ist?
Wurde ja auch schon bei Robé, sind ja auch schon Profis von Factor gesponsert, dann mit dem Gravelbike gefahren.
Ja. Ich bin auch, als ich zum zweiten Mal Flandern gefahren bin, die Hobby-Version, bin ich auch mit dem Gravelbike gefahren, weil das einfach so viel bequemer war. Mhm.
Ja, das bringt uns eigentlich schon so abschließend zu der Frage, dieses eine perfekte Rad.
Wird's nicht geben.
Wird's das irgendwann geben?
Nein.
Oder gibt's das schon? Oder wird's das nie geben?
Ich glaube, das gibt's, aber es ist halt nicht für uns alle das gleiche Rad.
Ja, das sowieso. Also, ich glaube auch nicht, also jeder, der gerne Rad fährt und so sehr auch seine bisherigen Räder liebt, hat immer noch genug Liebe für neue Räder. Es wird sich
sein Fahrrad liebt, der denkt über das nächste nach.
Ja, ich meine, es ist ja Marktwirtschaft sei Dank, es wird immer wieder neue Sachen geben, die sich in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, ja dann doch irgendwie durchsetzen. Ich bin ganz gespannt auf das, was das nächste große Ding ist, ob das, keine Ahnung, automatisches Schalten oder was weiß ich was ist. Also das sind ja so Sachen, die man, wenn man eigene Podcast-Folge drüber machen könnte, glaube ich. So, wir blicken ja in die Zukunft des Rennrads oder des Gravelbikes. Was wird denn da so als das nächste große Ding wirklich kommen? Aber da vertraue ich halt ganz stark drauf, dass da immer wieder irgendwas geben wird, was halt wieder den Bedarf an neuen Rädern weckt und man nicht sagen wird, ach komm, das habe ich vor 20 Jahren gekauft, das fährt immer noch, ich brauche nichts Neues mehr.
Mhm. Aber es ist halt komplett individuell und das macht es ja eigentlich auch interessant und eigentlich müssten wir mal die Frage stellen, wie das unseren Zuhörerinnen geht, wie die das sehen. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja. Und ich habe neulich mal auf einem Event habe ich Peter Sagan getroffen und habe ihn gefragt. Genau diese Frage habe ich ihm gestellt. Wenn du nur noch ein Rad haben dürftest, fahren dürftest, welches wäre das? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich mein E-Lastenrad.
Eine etwas unerwartete
Antwort. Mit dem ich durch die Stadt fahre, mit dem ich mein Kind in den Kindergarten bringe, mit dem ich einkaufen fahre.
Ja. So. Und der Mann war dreimal Weltmeister.
Ja. Mich interessiert aber mit dem E-Lastenrad genauso irgendwelche Berge runternagelt wie mit seinem Profirenner.
Und auf dem Hinterrad.
Auf dem Hinterrad. Ja, dann
auch Wheelie dabei. Mal Wheelie machen mit dem E-Lastenrad. Das würde ich auch mal gerne sehen.
Mit Sicherheit.
Also Peter, falls
da
ihr
gibt's
das hört.
Garantiert Videos.
Ja. Aber Schöne Überleitung. An der Stelle auch noch natürlich zum Werbeblock in eigener Sache im Roadbike-Magazin. Also egal, was sich die Bike-Industrie in den nächsten 3, 5, 10 oder 20 Jahren ausdenkt, im Roadbike-Magazin entgeht euch nichts. Deswegen gerne regelmäßig am Kiosk vorbeischauen oder einfach ein Abo abschließen. Dann gibt's all die schönen neuen Trends.
Oder zwei.
Oder zwei.
Genau. Immer N plus zwei.
N plus Abos. Zwei. Das gilt auch für Roadbike-Abos, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird in der Fahrradbranche. Und ich glaube, ich bin auch selber gespannt, wie sich das so bei mir selber in meinem Kopf weiterentwickelt, was für ein Rad ich brauchen werde. Also ja, kann durchaus sein, dass...
Brauchen, in Anführungszeichen, ist ja immer so schön.
Brauchen.
Brauchst du das wirklich? Ich hab da immer so Stimmen im Kopf, die sagen, brauchst du das wirklich? Dann denkt man so, nein, eigentlich nicht. Und dann sagst
du mal, Schnauze.
So ungefähr. Nein, es braucht niemand. Also so sehr ich ein Verfechter von N plus 1 bin, man braucht das nicht. Du kannst mit einem...
Natürlich.
Schnauze.
Natürlich brauchst du das. Das gibt's doch wohl nicht.
Nein, ja. Du kannst natürlich mit jedem... auch mit älteren Rädern alles machen. Das, also rational brauchen tut man es nicht, emotional natürlich, weil es natürlich auch mal noch als letzter Einschub einen emotionalen und motivatorischen Effekt hat, weil natürlich, wenn du sagst, hey, ich habe ein neues Rad, dann fährst du halt nochmal zweimal öfter mit dem Ding auf der Straße, weil es halt neu ist und geil ist und du das neue Rad ausprobieren willst, und statt zu sagen, okay, den 10 Jahre alten Hobel, jo.
Und das muss ich vielleicht noch ergänzen zu meiner Zeitfahrhistorien-Geschichte von vorhin. Es gibt einfach nichts Schöneres, als andere Fahrer auf unterlegenem Material zu schlagen. Sei es jetzt beim Group Ride, beim Ortschild-Sprint oder beim Radmarathon.
Also wenn die auf unterlegenem Material sind, meinst du?
Nee, also wenn du selber auf unterlegenem Material unterwegs bist, dann vor denen ins Ziel zu kommen. Oder andersrum, wenn du das Top-Material hast und dann überholt dich am Berg einer auf so einem ganz, ganz alten Stahlhobel, das kann richtig auf die eigene Birne gehen, dass man denkt, ach du Scheiße, was bin ich eigentlich für eine Wurst? Jetzt habe ich schon...
Ja, dann kannst du ihn trotzdem noch für sein altes Rad beschimpfen, das ist doch...
Jetzt habe ich für die 2 Watt mehr 10.000 Euro ausgegeben. Ja.
Ja, aber es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn du bei irgendwelchen Events am Start stehst und dann überholt dich irgend so ein, ich meine, man kennt es ja, so ein Dogma, wo du weißt, okay, oder ein S-Works, das kostet 13.000, 14.000 Euro und du fährst auf deinem, ja immer noch
teuren Rad. Mit dem Rad wäre ich auch so schnell und auch viel schneller.
Oder du überholst den und denkst, ja, okay, du hast da 8.000 Euro mehr ausgegeben als ich und bist auch nicht schneller.
In diesem Sinne, kauf keine Räder mehr.
Kauft nur noch Hefte.
Kauft nur noch Hefte, genau. Das soll die Botschaft sein. Nein, Felix, du hast es schon angesprochen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer natürlich eine Meinung haben, was ist das perfekte Rad? Wie viele Räder braucht man eigentlich? Also all diese Fragen, die wir gerade diskutiert haben, ich glaube, es ist klar, da gibt es nicht diese eine ultimative Antwort, sondern da muss jeder für sich die Antwort selber finden. Und der Reiz von neuen Rädern ist natürlich immer da. Und wir sind alle sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird, was sich die Bike-Industrie alles noch ausdenken wird oder auch natürlich, welche Trends sich so in der Fahrrad-Community einfach ja auch durch das Nutzerverhalten entwickeln werden. Ich glaube, das ist ja auch noch eine ganz entscheidende Rolle dabei, was für Räder eigentlich konzipiert werden. Ja, bleibt uns gewogen. Wie gesagt, Roadbike-Magazin kaufen, abonnieren und wir hören uns
verschenken.
Wir hören uns hoffentlich dann in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut. Ciao, ciao.
So, ab aufs Rad jetzt.
Echt mal.
Tschüss. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.